Der nun folgende Vortrag wurde bereitgestellt durch das Studierendenvorschlagsbudget. Samstags-Uni im Wintersemester 2017-2018. 500 Jahre Reformation, Luther und die Folgen. Ein Vortrag von Professor Dr. Magnus Stried der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Eine historische Fiktion macht Karriere. Martin Luther und die Moderne.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Werner, da sind jetzt viele Erwartungen geweckt worden. In meiner Jugend habe ich selber Fußball gespielt, das darf hier nicht unerwähnt bleiben, eher im Angriff. Inzwischen mit zunehmendem Alter gehe ich eher in die Libero-Position hinein und verteidige die Moderne gegen diejenigen, die meinen, man könne sie bereits wieder überwinden. Und damit bin ich auch bereits beim Thema. In einem Nachruf anlässlich seines Todes war über den Dichter Robert Gernhardt in der FAZ zu lesen, ich darf zitieren, er sei ein Libero zwischen Ironie und tieferer Bedeutung gewesen. Das Genre des Nachrufs setzt ja gewöhnlich den Tod eines Menschen voraus. Man sollte keinen Nachruf vor seinem biologischen Tod bekommen. Woraus freilich angesichts der Gewöhnlichkeit des Todes nicht folgt, dass ein jeder Mensch auch zwangsläufig einen Nachruf erhält. Über Luther und die Moderne nachzudenken, heißt, an seinem Nachruf zu arbeiten. Und das heißt, es muss an seiner konsequenten Historisierung gearbeitet werden. Auch wenn er Weltgeschichte geschrieben hat. Strikt historisiert werden muss seine Theologie. Wenn man in einer bezogen auf die menschliche Verfasstheit normativ akzeptablen und angesichts der Abgründigkeit der menschlichen Existenz und Erfahrungswelt sensibel so an der Gottesfrage arbeiten will, dass mögliche diesbezügliche Angebote in einer zu Recht in der Gottesfrage unruhig gewordenen Moderne erschwinglich bleiben sollen. Luther hat zwar die Rede von der Gnade wiederentdeckt, ich komme in den Abschlussthesen darauf zu sprechen, aber zuvor hat er beinhart immer nur von der Sünde des Menschen gesprochen. Peter Sloterdijk hat kürzlich zum Besten gegeben, ich darf zitieren, dass Luthers Wahlspruch hätte lauten können, auf ihr Christen, vorwärts in die Vergangenheit. Zitat Ende. Warum wollte er zurück? Warum? Weil er zurück wollte zum missmutigen Augustinus. Deshalb ist Robert Gernhardts Lyrik zumal den kulturellen Eliten der Gegenwart näher als die Theologie Luthers. Und auch diese Auskunft mag überraschen, dies völlig zu Recht. Was Robert Gernhardt mit Luther zu tun hat, wird mich am Ende noch beschäftigen. Ich werde probieren, den Libero zu geben zwischen dem letzten Menschen Friedrich Nietzsches, der in seinem Sarkasmus alles, auch schon die Frage nach Gott und den Sehnsüchten, die hinter dieser Frage stehen, nur noch belächeln kann, also nicht Nietzsche selbst, sondern der letzte Mensch in der fröhlichen Wissenschaft, und einer Glaubensgewissheit, das heißt einem gegen sich selbst unkritischen, um es mit Kant zu sagen, seelenlosen Orthodoxismus, also einer seelenlosen Orthodoxie, dem alles Denken, der alles Denken ausgeht. Zitat Ende. Bedeutsam an Luther für die Genese einer Moderne, die auf Freiheit setzt, ist vor allem die Projektion, die sich legendenhaft angereichert auf seine Person gelegt hat. Spätestens mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wird Luther in den Kreisen, die für eine politische und gesellschaftliche Moderne stritten, zum Vorkämpfer moderner Freiheitskämpfer. Dass Luthers Kampf gegen eine autoritäre, korrupte Kirche und die hier gezeigte Entschiedenheit zum Vorbild im politischen Kampf wurde, macht hier auch seine bis heute immer wieder neu aufbrechende historische Faszinationskraft aus. Aber Luthers eigenes Denken, Freiheitsdenken, musste innerhalb dieses Rezeptionsprozesses gründlich umgekrempelt werden, oder präziser müsste man wohl sagen, es musste vergessen werden, Luthers Freiheitsdenken, um im ideenhistorischen Prozess ein Modernitätsbewusstsein zu provozieren, das von der Faszination der Freiheit nicht lassen will. Um diese Frage, also um die letztere Frage, um das letzte Thema, soll es im ersten Teil gehen. Im zweiten Teil will ich eine andere, bezogen auf die kulturelle Moderne, mindestens ebenso von Luther ausgehende Linie ziehen, präziser. Diese Linie ist vom späten Augustinus auszuziehen. Luthers panische Angst, Heilsangst, sein verängstigtes Sündenbewusstsein haben ihn in die Arme des antiken Kirchenvaters getrieben, der fixiert auf die Erfahrung, nicht Herr im eigenen Haus zu sein, aber standen ihm noch keine Analyse-Instrumentarien Freuds zur Verfügung, und dafür diese nicht Herr im eigenen Haus zu sein und dafür die Sünde Adams verantwortlich machte, die gesamte Menschheit in einen einzigen großen Sündenpool versenkte. Es ist kein Zufall, dass in der Moderne nach dem 18. Jahrhundert der vielleicht schärfste Kritiker des Christentums in einem protestantischen Pfarrhaus groß wurde. Die Rede ist von Friedrich Nietzsche. Man muss kein Nietzscheaner sein, wenn überhaupt so ganz klar gestellt werden kann, was ein Nietzscheaner sein soll, um seine Kritik an dem Christentum, in dem er groß wurde, zu teilen. Aber als Gott, der christliche Gott, dann starb, stand auch noch eine andere Frage im Raum, an der Friedrich Nietzsche gelitten hat. Ich darf zitieren aus dem Fröhlichen Menschen: Wie trösten wir uns, wir Mörder aller Mörder? Noch einige Vorbemerkungen zum methodischen Vorgehen. Erstens, die hier vorgetragenen Überlegungen wollen nicht rein historisch bleiben, was ohnehin ein aussichtsloses Unterfangen wäre. In seinen Ideen zu einer Philosophie der Natur aus dem Jahr 1803 schreibt Schelling, der Philosoph Schelling, zusammen mit Hegel und Hölderlin, einer der berüchtigten Insassen des Tübinger Theologenstifts, ich darf zitieren: Philosophie ist nicht etwas, was unserem Geiste ohne sein Zutun ursprünglich und von Natur bewohnt. Sie ist, also die Philosophie, durchaus ein Werk der Freiheit. Zitat Ende. Und ganz ähnlich schreibt Fichte, dass die Wahl einer Philosophie davon abhänge, was für ein Mensch man sei. Das bedeutet nicht, dass die Wahl einer Philosophie nun der Willkür unterworfen wäre. Nein, jedenfalls nicht notwendig. Wer aber Freiheit, das Selbstbestimmungsrecht, zum Höchsten erklärt, wird kein anderes Denken und damit Philosophieren akzeptieren, das sich nicht dem Prinzip Freiheit soll sein unterwirft. Was aber philosophisch gilt, kann, auch wenn das den Unmut meiner Theologenfreunde auslöst, aber das macht nichts, was philosophisch gilt, kann theologisch nicht falsch sein. Was ich versuche, ist deshalb eine Mischung aus historischer Rekonstruktion. Man kann auch salopp sagen, ich unternehme den stochernden Versuch, schlau zu werden aus der Moderne und dem Einfluss, den Luther auf sie genommen hat. Aber ich möchte auch Reflexionen versuchen, in einer, ich formuliere es mal vorsichtig, normativ anbietenden Weise. Zweitens, dass meine Rekonstruktion dessen, was ich Moderne nenne, stark auf eine Linie konzentriert ist, man die Moderne, wenn man sie als einen historischen Raum begreift, auch ganz anders rekonstruieren könnte und sogar muss, selbstverständlich die Moderne in ihren ökonomischen, politischen Dynamiken etc. deutlich komplexer zu beschreiben ist, denn als Ergebnis eines ideengeschichtlichen Prozesses ist völlig klar. Aber hier stehe ich nun einmal und kann nicht anders. Ich will die Idee der Freiheit stark machen, und deshalb beschränke ich mich jetzt darauf, die Moderne in einem ideengeschichtlichen Zugriff zu rekonstruieren. Dabei mache ich von vornherein deutlich, ich präferiere ein vollständig anderes Freiheitskonzept als dasjenige Martin Luthers. Denn Luthers theologische Probleme sind nur noch begrenzt, sehr begrenzt, die Probleme der Gegenwart. Und wenn man über Freiheit theologisch sprechen will, braucht es einen anders elaborierten Freiheitsbegriff eines Freiheitsbegriffs, den Luther nicht kennen konnte, den er vermutlich aber auch nicht akzeptiert hätte. Dass es philosophisch und theologisch um die konkrete Existenz des Menschen zu gehen hat, oder, um es im Anschluss an Sören Kierkegaard zu sagen, einem unvertretbaren Selbst, teile ich mit Luther. Man muss Luther nur von der Erbschaft Augustins befreien, um so seine theologische Grundintuition schmackhaft zu machen in einer Moderne, die keineswegs ohne religiöse Sehnsüchte ist. Ich komme zum ersten großen Punkt. Um es nochmals schroff zu sagen, Luther war kein Denker einer Autonomiefreiheit, wie sie eine Moderne vertritt, die sich im Grundsätzlichen auf Kant verpflichtet sieht. Luther ist intellektuell, aber auch in seiner psychischen Grundgestimmtheit dem im 16. Jahrhundert langsam ausgehenden Mittelalter verpflichtet. Ob er und Kant jemals Freunde hätten werden können, wenn sie sich begegnet wären, ob es eschatologisch passiert, ist nicht so ganz klar, aber ich hoffe, ich habe dann recht, wage ich zu bezweifeln. Wenn mit jemandem, dann hätte Luther seine theologischen Probleme mit einem anderen diskutieren wollen. Mit der scholastischen Theologie wollte Luther brechen. Sein Credo hieß zurück zur Bibel und zu Augustin, durchaus nachvollziehbar, weil es ihm um seine ganz persönlichen Erfahrungen ging. Und das waren die Erfahrungen, eines Ausgeliefertseins an das, was er Sündenbewusstsein nannte. Deshalb war er an den gedanklichen Winkelzügen der Scholastik nicht interessiert, ganz im Gegenteil. Gerade weil man hier zu immer feineren Distinktionen fand, war Luther von dem Verdacht besessen, man wolle so nur vom eigentlichen Problem der Verfallenheit des Menschen an die Sünde und der drohenden ewigen Verdammnis ablenken. Dies trieb ihn in die Arme des Augustinus. Je radikaler die Sünde gedacht wurde, umso besser. Und dies ließ ihn dann bei dessen Erbsündendenken fündig werden. Nur eine kurze Zwischenbemerkung, das kann ich hier nicht rekonstruieren. Das klassische Erbsündendenken findet sich ja in biblischen Traditionen nicht. Das ist eine Erfindung des Augustin. Das ist also, die Erbsünde ist relativ jung, wie ich in Theologievorlesungen gerne zu spötteln pflege, und das trägt mir dann immer böse Briefe ein. Luther denkt jedoch die Sünde des Menschen so radikal, mindestens so radikal, wie es der späte Augustinus getan hat, dass es nun überhaupt keine Freiheit des Willens mehr gegenüber Gott gibt. Keine. Provoziert durch den Konflikt mit Erasmus verschärft Luther seine Theologie in diesem Punkt immer mehr. Während der Humanist am freien Willen festhält, damit auch an der Möglichkeit, sich vor Gott für oder gegen ihn zu entscheiden, gibt es für Luther aufgrund des Sündenfalls keine Freiheit des Willens mehr gegenüber Gott. Der Glaube selbst wird nun konsequent zum Werk Gottes erklärt. Das heißt, wenn ein Mensch glaubt, ist es Werk Gottes. Was die andere Frage provoziert, ist dann auch der Unglaube Werk Gottes. Es lässt sich zwar nachvollziehen, warum Luther die Freiheit des Menschen vor Gott beseitigte. Zermürbt von seiner biografisch erlernten Heilsangst, überließ er lieber alles Gott, als doch noch wieder in die Gefahr des Scheiterns zu geraten. Theologiehistorisch hat er sich hier dem späten Augustinus angeschlossen. Augustinus, ganz dem spätantiken Ideal vollkommener Selbstbeherrschung und damit der Beherrschung des Willens verpflichtet, macht an sich selbst die Erfahrung, dass der Wille sich nicht fügen will, also überlässt bereits der späte Augustinus alles Gott, dem einzig Freien. Luther hat von Augustinus aber nicht nur dessen abgründigen anthropologischen Pessimismus übernommen, sondern auch die Gewissheit, dass die Menschheit eschatologisch in die Geretteten und vielen Verstoßenen zerfallen würde. Augustinus hat in diesem Punkt die europäische Frömmigkeitswelt zutiefst verdüstert. Nicht zuletzt, um Gott von der Faktizität der Welt übel entlassen zu können, war er auf die Idee gekommen, ich hatte es vorhin bereits angedeutet, dass das Paradies ausschließlich durch die Schuld Adams zerstört worden sei, aber, und das ist wichtig, es ist der Logik des Augustinus die eine menschliche Natur, die in Adam gefallen ist, sodass das dass dieses Gefallensein allen Nachgeborenen in einer anrechnungsfähigen Weise zuzuschreiben ist, und zwar in einer schuldhaften Weise. Wie stark diese Wirkungsgeschichte, wie stark die Wirkungsgeschichte dieser Theologie war, ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Der europäische Kulturkontext wurde damit in eine absolute Heilsungewissheit gestürzt. Denn dass Gott aus der Massa Damnata nur einige wenige aus Gnade erretten würde, die allermeisten Menschen aber ewige Sündenstrafen erleiden würden, war für Augustinus definitiv ausgemacht. Luther wird ihm auch in diesem Punkt 1:1 folgen. Aber auch wenn ich Luther jetzt in eine Ecke gerückt habe, die so verdüstert war, dass er sich Luft nur dadurch verschaffen konnte, dass man sich nur Gott anvertrauen müsse, und der Witz des Evangeliums ja sei, um Luther in heutige Sprache zu übersetzen, dass man dies auch dürfe, so mahne ich sogleich zur Vorsicht. Der historische Luther ist gemessen an einem Freiheitsbegriff, wie ihn dann im ausgehenden 18. Jahrhundert Immanuel Kant etablieren sollte, zwar vormodern, aber, und das ist der eigentliche Clou, seine Wirkungsgeschichte hat dennoch entschiedenen Anteil daran, dass sich ein Bewusstsein durchsetzen konnte, das keinen Widerspruch gegen sich duldet. Um es anders zu formulieren, Luther hatte zwar keinen reflexiven Freiheitsbegriff, aber er hat Freiheit praktiziert. Seine Wirkungsgeschichte hat entschieden Anteil daran, dass sich ein Bewusstsein durchsetzen konnte, das keinen Widerspruch gegen sich duldet, außer dem eines besseren Arguments. In der Geschichte gibt es keine Notwendigkeit, kein Telos vollzieht sich hier mit logischer Unnachgiebigkeit, aber es gibt Gedanken, die faktisch ihre Wirkung entfalten. Luthers entschiedener Auftritt auf dem Wormser Reichstag hat eine Kirche entmachtet, die dazu noch korrupt und hedonistisch ohne Ende ausschließlich auf Macht und das heißt auf formale Autorität setzte. Ob Luther auf dem Reichstag wirklich das berüchtigte »Hier stehe ich und kann nicht anders« gesprochen hat, ist historisch nicht ganz klar. Unter wirkungsgeschichtlichen Gesichtspunkten ist dies aber auch uninteressant. Er hat mit seiner unerschrockenen Haltung dokumentiert, dass man widerstehen kann, wenn man will. Oder widerstehen soll, wenn es die innere Übereinstimmung verlangt. Einige Jahrhunderte später wird Kant deshalb sozusagen im Kontext dieser Wirkungsgeschichte formulieren, du kannst, denn du sollst. Was Kant in seiner griffigen Formulierung zumindest anfänglich auf den Punkt bringt, ist das Konzept einer autonomen Moral, das keinen Gott mehr braucht, um sich selbst zu plausibilisieren. Aber, bevor ich Kant exegetisiere an dieser Stelle, immer und immer wieder der Hinweis, man beansprucht diese Traditionslinie gegen die historische Wahrheit, gegen Luther. Zu Kant. Es ist das Moment eines unbedingten in sich selbst Stehens, sich selbst dazu bestimmen zu können, den eigenen Willen nicht anders als so bestimmen zu wollen, das einen qualitativ anderen Freiheitsbegriff das Licht der Welt erblicken lässt. Nochmals, das bedeutet natürlich nicht, historisch betrachtet, dass vorher nicht auch solche Freiheit praktiziert worden ist. Aber jetzt wird in reflexiver Weise ein Freiheitsbegriff ins Bewusstsein gehoben, der eine andere Stellung des Menschen zur Welt, zur Geschichte und damit auch zu den sozialen Verhältnissen etc. ermöglicht. Kant hat diesen Begriff im Begriff der transzendentalen Freiheit gedacht. Vor allem Fichte und Schelling werden diesen Begriff konzeptionell ausbauen. Ich kann hier keine ins Detail gehende philosophische Analyse des Freiheitsphänomens bieten, sondern muss und will mich auf einen einzigen, irritierenden, aber zugleich fundamentalen Punkt für unser Thema konzentrieren. Damit denkbar wird, dass der Mensch in seiner begrenzten, sich in vielem selbst nicht durchsichtigen Freiheit tatsächlich selbst bestimmen kann, durch nichts anderes als durch sich selbst, muss die menschliche Freiheit als selbst ursprünglich gedacht werden. Dieses Moment der Selbstursprünglichkeit kann nur retrospektiv als notwendig anzunehmen gesetzt werden. Aber täte man dies nicht, so könnte nie ausgeschlossen werden, dass etwas anderes mich, in Anführungsstrichen, in meiner Willensbestimmung bestimmt als ich selbst. Warum ist dies aber wichtig? Weil nur so Schuld denkbar wird und soll der Mensch nicht zur Sünde determiniert sein, vor allem aber, weil Freiheit die Voraussetzung dazu ist, überhaupt moralisch sein zu können, muss sie auch unterstellt werden. Und zwar in einem strikten Sinn der Selbstbestimmbarkeit einer Freiheit durch sich selbst. Faktisch hat Kant viel stärker an Erasmus angeschlossen als an Luther. Aber, um das gleichzeitig sofort auch wieder zu relativieren, weder Erasmus konnte diese Freiheit denken, da für ihn ausgemacht war, dass die Erstursache immer noch Gott sein müsse. Und Luther hatte erst recht einen solchen Freiheitsbegriff nicht. Luthers Denken war von seinem religiösen Eifer beherrscht, den Menschen ganz von der an ihm wirkenden Gnade abhängig werden zu lassen. Eine Klammerbemerkung: zu tiefe religiöse Erregtheit war immer schon dafür verantwortlich, dass eine gesunde Grundskepsis gegenüber dem, was dann für wahr gehalten wird, nicht aufkommen konnte. Aber das muss nicht immer dienlich sein. Ich komme in meinen abschließenden Bemerkungen darauf nochmal zurück. Aber es lässt sich, wie bereits gezeigt, beobachten, wie in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts und dann vor allem von der stark aus dem Protestantismus stammenden klassischen deutschen Philosophie das lutherische Denken heimlich und teils offensiv umgebaut wurde. Nochmals also, der Freiheitsbegriff des historischen Luthers war völlig anders gefasst als der Freiheitsbegriff, wie er dann in der klassischen deutschen Philosophie gefasst wurde. Und auch die Bemerkung erlaube ich mir, wie er heute in den protestantischen Kirchen oder den Kirchen der Reformation Luther zugeschrieben wird. Wer ihn zum Vertreter eines modernen Freiheitsbewusstseins stilisiert, betreibt historische Fälschung. Man muss, wenn man über Luther und die Moderne nachdenkt, diese völlig unterschiedlichen kulturellen und zutiefst durch religiöse Vorstellungen imprägnierten Welten in Rechnung stellen, will man hier überhaupt verstehen und nicht interessierten Luther-Jubiläumsarrangements aufsitzen. Der Mensch Luther ist keiner der Gegenwart, sondern hoffentlich ein Mensch einer vergangenen Zeit. Die unendlich viele Menschen diese vergangene Zeit in ihrem inneren Leben verängstigt, vor einem Gott verängstigt und in religiöse Neurosen getrieben hat. Und wenn die Freiheitsfrage, die Frage der europäischen Neuzeit des zu Ende gehenden 18. Jahrhunderts, einer auf der dieser epochalen Neuverständigung des Denkens aufbauende Moderne gewesen sein sollte, und das war sie, so hat diese Frage nach der Freiheit des Menschen nichts, aber auch gar nichts mit der Frage nach der Freiheit des Christenmenschen Martin Luthers gemein. Ich werde in den abschließenden Überlegungen im dritten Punkt noch einen Hinweis dazu geben, was dies für das ökumenische Gespräch in einer als normativ gewordenen Freiheitsmoderne bedeutet. In einer normativ gewollten Freiheitsmoderne bedeutet. Die Frage lautet dann nicht, ob die historisch aufgebauten Differenzen im Freiheitsdenken zu beseitigen sind, was dann, wenn man es tut, meistenteils so aussieht, dass man denkerisch inkonsistente Kompromisse abschließt, sondern die entscheidende Frage lautet, ob man im Medium des philosophisch veranschlagten Freiheitsbegriffs bereit ist, Theologie für die Gegenwart zu betreiben. Zum zweiten Rekonstruktionspunkt. Ich setze nochmals neu ein. Wie diffizil es ist, die Linien von Luther in die Moderne zu rekonstruieren, zeigt sich bei dem bereits erwähnten Friedrich Nietzsche. Ich darf zitieren. Unter Deutschen verstünde man sofort, schreibt er in der Antichrist, wenn er sage, Zitat, dass die Philosophie durch Theologenblut verdorben sei. Der protestantische Pfarrer sei, nochmal Zitat, der Großvater der deutschen Philosophie, der Protestantismus selbst ihr, immer noch Zitat, Peccatum originale. Das sind Nietzsche-Formulierungen, die in mir immer Neid auslösen, aber Neid ist ja bekanntlich eine christliche Todsünde, deshalb zitiere ich ihn nur. Interessant ist diese Diagnose insofern, als Nietzsche in der freiheitstheoretisch umgekrempelten klassischen deutschen Philosophie die Kontinuität sieht, nicht aber den Bruch mit Luther. Das ist für mich jedes Mal wieder irritierend, dass Nietzsche hier das völlig verkannt hat. Nicht zu rätseln ist über die Motive, die Nietzsche zu dieser Kontinuitätsvermutung hatte. Immer wieder hat er gegen die Tübinger Stifter polemisiert, die nur, Zitat, auf neuen Schleichwegen zu den alten Idealen hätten führen wollen. Auch Kant sei nur zuletzt ein hinterlistiger Christ gewesen, dass die alten Ideale, sprich Gott und Unsterblichkeit der Seele, wenn auch völlig anders grundgelegt, wieder akut werden könnten, wenn man sie im Kontext der praktischen, moralischen Vernunft reflektiert, stimmt ja auch. Und dennoch ist komplexer zu rekonstruieren, als Nietzsche selbst dies tut. Gezeigt worden war bereits, wie es zu einer rabiaten Umstellung im Freiheitsdenken kam. Kant hatte über die Erfahrung des moralischen Sollens, die er für zeitunabhängig evident hielt, auf die Wirklichkeit der Freiheit geschlossen. Zwar hatte er auch die Erfahrung im Blick, dass sich der Wille nicht wirklich fügt, aber um sicherzustellen, dass Schuld anrechenbar ist, musste diese in Freiheit gründen. Für den hier fraglichen thematischen Komplex historische Reformation und Genese der Moderne zentral ist indessen, dass sich in diesem Moment, also mit Kant, ein anderes auf moralische Selbstgesetzgebung setzendes Moralkonzept etabliert. Und über die Etablierung dieses Moralkonzepts wird jetzt der von Augustinus aufgebaute Christentumsgott in eine massive Glaubwürdigkeitskrise geführt. Eine Glaubwürdigkeitskrise, die er bis heute nicht verarbeitet hat. Warum? Im historischen Prozess von Luther ausgerechnet hatte man gelernt, selbst denken zu müssen. Dass dies vom historischen Luther so gar nicht gedacht wurde, auch nicht gedacht werden konnte, weil er der menschlichen Vernunft überhaupt nicht traute, spielt dabei keine Rolle. Luther war zur Projektionsfläche des Aufklärungsprojekts geworden. Auszubrechen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit wurde zum Prinzip bestimmter, intellektuell ambitionierter Kreise, wobei hinzuzusetzen ist, kaum waren diese Prozesse in Gang gekommen, setzte auch bereits die reaktionäre Gegenbewegung in der Romantik ein, die den Verlust der Mitte beklagten. Das geht bis in bestimmte Pontifikate der Gegenwart so weiter. Die sich aber nun vermeintlich auf Luther berufen dürfende Freiheitsinstanz wird nun zu der Instanz, in der das überkommene Gottesbild einer Prüfung unterzogen wird. Und daran stirbt Gott. Denn jetzt bricht die alte, seit den Hiobstagen bohrende Theodizee-Frage wieder auf. Nicht mehr um eine ursprüngliche Sünde geht es jetzt, um eine Adamsschuld, bei der ohnehin niemand weiß, wie diese Übertragung übertragbar sein soll, sondern um Moral. Um selbstgenerierte moralische Maßstäbe und an denen wird nun auch Gott bemessen. Ich weise nur auf Georg Büchners Erzählung Lenz hin, in der diese Frage durchgespielt wird. Nicht in der Theologie, ausdrücklich nicht in der Theologie, wohl aber in der Kunst des 19. Jahrhunderts, in der Literatur, in der Musik etc. und dies bis heute spielt die Theodizee-Frage eine zentrale Rolle. Schon deshalb kann es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der sicherlich nicht nur, aber ganz gewiss dann doch auch durch Luthers Theologie ausgelöste Reformation und der Moderne geben. Das sind völlig unterschiedlich konzipierte Gedankenwelten. Denn ganz von dem Gedanken bestimmt, dass die Sünde die Vernunft des Menschen verdorben hat, ist für Luther und für viele seiner protestantischen Nachfolger bis in die Gegenwart hinein klar, dass die Theodizee-Frage zu stellen nur selbst des Teufels sein kann. Wolfhard Pannenberg, ich habe die Lebensdaten nicht mehr nachgeschaut, ich glaube, so vor 5 bis 10 Jahren verstorben, hat sich hier ausdrücklich nochmals angeschlossen, einer der wichtigsten Theologen aus der protestantischen Theologie des 20. Jahrhunderts. Um den Umschlag zu exemplifizieren, sei an die Umarbeitung des Gedichts »Gehe auf, mein Herz« von Paul Gerhardt durch Robert Gernhardt erinnert. Ich habe vor einigen Tagen die beiden Gedichte schon mal in einem völlig anderen Kontext benutzt. Falls jemand da gewesen sein sollte, bitte ich dies zu entschuldigen. Paul Gerhardt steht zum einen in der Tradition der Physikotheologie, in der es aufgrund von Ordnungsstrukturen in der Natur, aber auch aufgrund von deren ästhetischer Beschreibungsmöglichkeit zu einem Rückschluss auf die Notwendigkeit eines Schöpfergottes kommt. Das 17. und 18. Jahrhundert sind dann bis Kant, man muss eigentlich sagen, bis zum Erdbeben von Lissabon, das sind die Jahrhunderte der Physikotheologie. Theologisch ist das Gedicht in das Narrativ einer Heilsgeschichte. Ich habe nur einige wenige Strophen abgezogen. Das lyrische Ich, das sich ganz in der lutherischen Tradition der Gottunmittelbarkeit hier ausspricht und an Gott wendet, hofft darauf, ins eschatologische Paradies zu gelangen. Die Gedichte Lieder Paul Gerhardts haben eine erhebliche Bedeutung gehabt in der Verinnerlichungspraxis des Glaubens. Sie waren und sind bis heute in bestimmten Religionsmilieus Medien einer sich selbst verinnerlichenden Andachtspraxis. Ich zitiere die wenigen Strophen. »Geh aus, mein Herz, und suche Freude. In dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben, schau an, der schönen Gärten ziehe und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben. Die Glucke führt ihr Völklein aus, der Storch baut und bewohnt sein Haus, das Schwälblein speist die Jungen, der schnelle Hirsch, das leichte Reh ist froh und kömmt aus seiner Höhe ins tiefe Gras gesprungen. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zu letzten Reis an Leib und Seele grünen, so will ich dir und deiner Ehr allein und sonsten keinem mehr hier und dort ewig dienen. Berühmt gewordene Verse. Im Gedicht von Gerhardt lässt sich leicht lutherisch-orthodoxe Theologie identifizieren. Es ist auch nicht so, dass bei Gerhardt keine Negativerfahrungen theologisch verarbeitet würden. Wie sollte dies auch sein? Ist er, Paul Gerhardt, doch zutiefst geprägt gewesen durch die Erfahrung der Gräuel des Dreißigjährigen Krieges. Aber theologisch fechten ihn diese Erfahrungen nicht an. Gerhardt ist ganz konzentriert auf die Sünde, also auf das augustinisch-lutherische Erbe. Es geht darum, in Christus aus der Welt zu scheiden. Deshalb braucht es auch bereits im Leben diese Verinnerlichungspraxis, um im Sterben den Tod christlich bewältigen zu können. Aber ist schon ohnehin nicht klar, was das bedeutet. Ich bin vorsichtiger, die Logik müsste zumindest expliziert werden, die hinter diesem Gedicht steht, so lässt sich einige Jahrhunderte später bei Robert Gernhardt studieren, wie diese Tradition zwar intertextuell inszeniert wird, aber nur noch im Modus der Negation präsent bleibt. Aus der Phase der Diagnose seines Darmtumors stammen eine ganze Anzahl von Gedichten, die stark biografisch eingefärbt sind. Robert Gernhardt ringt in ihnen mit den Plagen, die die Therapien mit sich bringen und der drohenden Verzweiflung angesichts der Gewissheit, sterben zu müssen. Gott wird in dem Gedicht, das ich sofort einblende, nicht einfach für tot erklärt. Robert Gernhardt kennt die Philosophiegeschichte der Neuzeit und der Moderne und weiß ganz genau, dass es kein hinreichendes Argument gibt, um tatsächlich Gott für tot erklären zu können, wobei wir hier immer von dem freien Gott reden. Aber Gott wird die lebenspraktische Relevanz genommen. Warum? Weil er keine Relevanz hat und scharf unter Verdacht gestellt wird, desinteressiert am Menschen zu sein. Gernhardt verarbeitet das Gedicht Gerhards, nimmt es als Vorlage für sein Gedicht und ersetzt jetzt Luthers Theologie durch die alte Hiob-Tradition. Ich lese. Geh aus, mein Herz, oder Robert Gernhardt liest Paul Gerhardt während der Chemotherapie. Geh aus, mein Herz, und suche Leid in dieser schönen Sommerszeit an deines Gottes Gaben. Schau an, der schönen Gifte ziehe und siehe, wie sie hier und mir sich aufgereiht haben. Die Bäume stehen voller Laub, noch bin ich Fleisch. Wann werd ich Staub? Ein Bett ist meine Bleibe, Oxaliplatin, Navoban, die schauen mich erwartend an. Dem rücken wir zu Leibe. Die Lerche schwingt sich in die Luft, der Kranke bleibt in seiner Kluft und zählt die dunklen Stunden. Die hochbezahlte Medizin tropft aus der Flasche und rinnt in ihn, im Licht gehen die Gesunden. Die Glucke führt ihr Völkchen aus, der Mensch verfällt im Krankenhaus, ganz lärmbedingtem Grimme, des Baggers Biss, der Säge Zahn, die hören sich viel lauter an als jede Vogelstimme. Die Bächlein rauschen durch den Sand, wie gern säß ich an ihrem Strand voll schattenreicher Myrten. Die Wirklichkeit liegt hart dabei, sie ist erfüllt vom Wehgeschrei der Kranken und Verwirrten. Die unverdrossene Bienenschar nimmt suchend ihren Auftrag wahr und nascht an jeder Blüte. Mir brummt der Kopf, mir taugt die Hand, statt süßem Duft füllt wüster Sand mir Seele und Gemüte. Der Weizen wechselt mit Gewalt, ich aber fühle mich dürr und alt. Das Weh verschlägt mirs Loben, des, der so überflüssig labt und mit so manchem Gut begabt des hohen Herrn da oben. Ich selber möchte nichts als ruhen, des großen Gottes tun ist für mich schlicht Getue. Ich schweige still, wo alles singt, und lasse ihn, da Zorn nichts bringt, nun meinerseits in Ruhe. Ich neige unter erwachsenen Menschen nicht zu Abstimmungen, aber ich würde die These riskieren, dass die allermeisten Menschen sich eher in dem Gedicht von Robert Gernhardt spiegeln als in dem von Paul Gerhardt. Woran liegt das? Weil die lutherisch-orthodoxe Tradition im Verlauf der letzten Jahrhunderte umgearbeitet worden ist. Von Augustinus ist wenig übrig geblieben, zumindest in den intellektuell interessierten Kreisen. Historische Reformation, Luther und die Moderne, hier tut sich ein Spagat auf. Keine Sorge, ich werde Luther gleich auch nochmal stark machen. Ich komme zum dritten Punkt. Herr Frick hatte es bereits angedeutet, diese Vorlesung sollte den Schlussakkord zur Reihe 500 Jahre Reformation, Luther und die Folgen darstellen. Die bisherigen Überlegungen waren mehr oder weniger, ich gebe zu, nicht ganz rekonstruierende Art. Systematisch waren sie vor allem in dem Punkt, dass der Freiheitsbegriff aus philosophisch notwendigen Gründen konträr zu dem theologischen Freiheitsbegriff Luthers entfaltet wurde. Deshalb meine These, in der Gegenwart funktioniert Martin Luther deshalb auch nur, weil man die Inkonsistenzen in seinem Denken übergeht oder einfach pragmatisch verschweigt. Theologisch gilt es deshalb, Luther zu historisieren und man darf dies auch mit guten Gründen tun. Dies ist meine, freilich noch lange nicht gehörte, frohe Botschaft. Aber daran gearbeitet werden muss, schließlich sind genügend Menschen von der Weltablehnungsstimmung des Augustinus neurotisiert worden. Luther hat an der psychischen Deformationspolitik des Menschen fleißig mitgearbeitet. Daran ändert auch nichts, dass er im Bereich der Sexualität für Entspannung gesorgt hat. Die Heilsangst blieb. Nicht alle in den Kirchen der Reformation werden dies gerne hören. Aber ich kann vielleicht damit trösten, dass dies in den katholischen Milieus kein Freudengeheul auslösen sollte, weil es hier ganz anderes zu historisieren gilt. Als ich die Einladung zu dieser Vorlesung hielt, war ich gerade in Rom. Ich darf zitieren, Werner. Ich solle sie so halten, dass am Ende alle Probleme der Ökumene gelöst seien. Dann gemeinsames Gebet zum Ende. Aufhebung der Kirchenspaltung und Anbruch des goldenen Zeitalters. Das war ein stattlicher Arbeitsauftrag. Ganz so weit kommt es hier nicht. Ohnehin rede ich ja hier an einer staatlichen Universität. Einige ultrakurze, insgesamt 5 Thesen erlaube ich mir aber dennoch zur geistigen, gesellschaftlichen und kirchlichen Situation der Zeit. Über die anderen 90 muss ich noch ein wenig nachdenken. Erstens. Der Prozess der Intellektualisierung der Religion wie ich ihn als Verarbeitung des historischen Martin Luther versucht habe zu beschreiben, ist schon lange nicht mehr der Hauptfaktor auf dem religiösen und auch nicht mehr auf dem christlich-religiösen Feld. Das werden Sie in der nächsten Woche im Vortrag von Herrn Hochgeschwendner sehr präzise vorgeführt bekommen. Aber gerade deshalb wird man dagegen halten müssen. Odo Marquardt, der transzendental-belletristische Papst unter den Skeptikern des 20. Jahrhunderts, immer für Mäßigung plädierend, gerade angesichts der Schockerfahrung der Nazi-Herrschaft, hat vor 20 Jahren auf einem Kongress zu Heinrich Heine eine kurze, aber sehr triftige religionssoziologische Bemerkung gemacht, die nichts an Aktualität verloren hat. Ich zitiere: Die Religion stirbt modern nicht ab, sondern im Gegenteil. Je aufgeklärter die moderne Welt wird, desto unvermeidlicher wird die Religion schließlich auch und gerade für den Aufklärer Heine. Zitat Ende. Dem ist als soziologischer Deskription nichts hinzuzufügen. Nochmals, das Religionsfeld wird immer intensiver bespielt, aber ob es auch intellektualisiert wird, darf man fragen. Wenn Religion die Funktion einer Selbst- und Identitätsstabilisierung ausüben soll, so neigt sie dazu, sich abzuschotten gegenüber externer Kritik. Will sich gerade keinem auf Dauer gestellten Reflexionsprozess in kritischer, aufklärischer Absicht unterwerfen. Freiheitliche, Pluralität realisierende Gesellschaften sind aber davon abhängig, dass sich religiöse Überzeugungen selbst zu relativieren vermögen. Das ist die Basis von freiheitlichen Gesellschaften. Nochmal zu Heinrich Heine. In seinem Buch zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland erinnert er Heinrich Heine daran, dass Kant zwar mit den deistischen Gottesbeweisen aufgeräumt habe, nicht aber mit dem ontologischen Argument. Als das las, war ich irritiert, aber dann doch wieder nicht. Heine sieht nämlich ganz genau, dass in diesem Argument ein absolutes gedacht wird, das notwendig als das gedacht wird, über das hinaus was Größeres nicht gedacht werden kann, dessen Existenz mithin feststeht. Also es existiert etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Aber das ist auch notwendig zu denken, nur lässt sich daraus überhaupt nichts folgern. Es gibt eben etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Was dieses aber an sich selbst ist, ist nicht selbst nochmals bestimmbar. Religionspolitisch sollte deshalb erlernt werden, dass die Gottesfrage nicht entscheidbar ist. Welcher Gott existiert und ob überhaupt ein Gott in der Denktradition der monotheistischen Traditionen anzunehmen ist, kann nicht definitiv beantwortet werden. Der historische Luther hätte den Kopf geschüttelt über diese Form der Selbstrelativierung. War für ihn doch völlig klar, dass einzig und allein das sich Festmachen in Christus heilsbedeutsam ist, was im Umkehrschluss bedeutet, wer dies nicht tut, ist verworfen. Die blutigen Auseinandersetzungen in der nachreformatorischen Zeit, auch die brutalen Übergriffe auf nicht glaubenskonforme Menschen, hatten durchaus, nicht nur, aber durchaus auch diese Theologie zu ihrem Grunde. Griffe aber die Einsicht durch, dass religiöse Überzeugungen nur Interpretationen dessen sind, was ist. Interpretationen, die nicht notwendig falsch sein müssen, aber können, würde diese Einsicht Gesellschaftssysteme und soziale Verhältnisse befrieden. Ob dies gelingen kann, hängt von sehr unterschiedlichen historisch generierten Faktoren ab. Ich mache nur einen kurzen interkulturellen Vergleich. Die lateinamerikanischen Kontexte sind nicht vergleichbar mit den europäischen, wenn es überhaupt die europäischen Kontexte gibt. Gesellschaftspolitisch wäre es hierzulande, und nur auf unseren Kontext beziehe ich mich jetzt, wäre es hierzulande sinnvoll, einen Heinrich Heine oder Immanuel Kant in Bildungsprozesse zu implementieren, um so immer wieder an Errungenschaften der Aufklärung, der auch Luther verarbeitenden Aufklärungen zu erinnern. Und das meint zu erlernen, sich selbst zu relativieren. Eine solche Implementation von Bildungsprozessen wäre meines Ansichts auch dienlicher als wieder eine politische Zuständigkeit für das Thema Heimat im Jahr 2018 zu definieren. Zweiter Punkt. Theologiepolitisch sei bezogen auf das Land der Reformation, dass die durchaus verdienstvolle historische Aufklärung, wer wann, warum, aus welchen Gründen wen verurteilt hat, geleistet hat, dass diese sozusagen Aufklärungspraxis beendet werden sollte. Wenn man sich darauf verständigte, dass Luther zu historisieren ist, weil er ein Kind der Denksysteme und Vorstellungswelten seiner Zeit war, dass aber auch die römisch-katholischen Reaktionen zeitbedingt waren und dass man auf dem bisher eingeschlagenen Weg schon deshalb nie zu einem vollständigen Konsens wird kommen können, weil die kontroversen Theologien in unterschiedlicher Weise an ein und derselben Denkaporie hängen. Das heißt, einerseits eine menschliche Freiheit wollen, weil man nicht auf sie verzichten kann, andererseits aber doch Gott so denken wollen, dass dieser überall mit am Werke ist. Wenn man einfach mal damit aufhören würde, dann würde man Luft in der Ökumene bekommen. Man kann dann Diskussionen für beendet erklären, wenn beide Parteien erkennen, dass sie beide am selben Denkfehler kleben. An der Stelle bin ich sehr strikt, allerdings traue ich der ganzen Einheitsrhetorik überhaupt nicht, der ganzen Entschuldigungs- und Versündigungsrhetorik, also sozusagen Bruch an der einen Kirche Christi, die hat es nie gegeben. Es hat von Anfang an in der Christentumsgeschichte Auseinandersetzungen gegeben, es hat Kompromisse und Differenzierungsprozesse gegeben und das macht auch überhaupt nichts. Abgesehen davon, wenn ich das den katholischen Menschen unter Ihnen zumuten darf, am Ende werden katholisch Verantwortliche ohnehin immer sagen, aber was ist denn mit dem Amt? Deshalb denken wir lieber über die Gottesfrage nach. Dritter Punkt. Interessanter, zukunftsweisender als die anhaltige Beschäftigung mit den historischen Prozessen gegenseitiger Verurteilung ist die Frage, Entschuldigung, was aus normativen Gründen gelten soll. Erstere müssen abgesichert werden, also die historischen Erkenntnisse, damit das Erreichte nicht wieder in Vergessenheit gerät. Letztere aber sind voranzutreiben. Also die Frage ist voranzutreiben, was soll denn eigentlich gelten? Bezogen auf die Gegenwart des deutschen Gesellschaftssystems ist dies noch das rechtsstaatlich abgesicherte Prinzip Freiheit, was meint das Recht auf individuelle Selbstbestimmung in den Grenzen des geltenden Rechts. Um den historischen Luther nochmal zu würdigen, sei erinnert, er war kein Demokrat. Wie sollte er es auch gewesen sein? Die Idee einer demokratischen Gesellschaftsform brauchte noch einige Zeit kultureller Evolution. Deshalb sollte man sich auch nicht auf Luther beziehen an der Stelle. Aber ihm abzusprechen, dass er nicht doch einen Verdienst daran hat, dass diese Gesellschaftsform als in sich produktiv betrachtet werden könnte, wäre auch unsinnig. Manchmal hat man im historischen Rückblick Glück. Für Luther aber ist die Glückskategorie unangemessen. Er hat sich für eine Freiheit eingesetzt, die in ihrer inhaltlichen Auffüllung kaum noch jemand einleuchten dürfte, aber weil er dies getan hat, für dieses Freiheitsverständnis sein Leben riskiert hat, hat er ein ganz anderes Freiheitsverständnis in der Longue Durée provoziert, von dem heute sehr viele zehren dürfen, Freiheit gedacht als Selbstbestimmungsrecht. Wenn es Gottes Wege gibt, so sind diese gewiss nicht programmiert, im Theologen-Kauderwelsch vorhergesehen, sondern diese Wege sind sehr krumm. Es gilt, die historisch aufgebaute Fiktion Luther gegen den historischen Luther zu verteidigen. Also nochmals, es gilt, die historisch aufgebaute Fiktion Luther gegen den historischen Luther zu verteidigen. Meine dringende ökumenische Empfehlung lautet, um es nochmals deutlich zu sagen, die historisch rekonstruierbaren Konflikte um das Freiheitsthema einfach zu beerdigen und sich auf den Freiheitsdiskurs der Moderne einzulassen. Ich empfehle Kant-Lektüren. Sich seines eigenen Verstandes bedienen zu können, mag ein evolutionärer Zufall sein, das können wir philosophisch nicht ausschließen. Wunderbar ist es dennoch. Und faktisch tun dies auch alle, auch wenn es nicht alle wissen. Ich empfehle auch in ökumenischer Hinsicht, es kontrolliert zu tun. Denn erst dann realisiert sich Freiheit, wenn sie sich kontrolliert vollzieht. Was bedeutet, ich empfehle Selbsthistorisierung und der Frage nachzugehen, ob nicht das in den philosophischen Diskursen der Moderne erstrittene Prinzip Freiheit doch nicht doch das Höchste sei, was es für den Menschen gibt. Nicht nur in der Philosophie gilt freilich, dass die Wahl einer Philosophie davon abhängt, was für ein Mensch man ist, sondern auch in der Theologie. Viertens, wenn sich selbst bestimmen zu können das Höchste ist, dann, und jetzt mache ich Luther stark, dann bekommt Luthers Gnadenlehre nochmals eine immense Gegenwartsbedeutung. Dass sie freilich zunächst aus dem auch ihn bestimmenden Sündendiskurs gelöst werden muss, sollte selbstverständlich sein. Also der Gnadendiskurs muss aus der Sündenrhetorik befreit werden. Es hat nie ein Paradies gegeben. Nie. Bereits im Anfang der Menschheitsgeschichte mit dem allmählichen Erwachen des Bewusstseins hat es Konkurrenzkämpfe gegeben, in denen es zunächst um in einer noch sehr basal reflexiven Weise um knappe Ressourcen im evolutiven Überlebenskampf ging. Sehr schnell dann aber auch im Prozess der kulturellen Evolution um die Konkurrenz von Weltdeutungssystemen und um Macht. Der historische Kultivierungsprozess der Vernunft, von dem Kant sprach, ist ein enorm zäher gewesen und er kann und darf an kein Ende kommen, weil eine in menschlicher Freiheit gründende Geschichte als ein prinzipiell offener Prozess zu begreifen ist. Angesichts der latenten Dauergefahr, dass der Mensch sich zur Hybris verleiten lässt, die prinzipielle Begrenztheit seiner Möglichkeiten verkennt, könnte eine revidierte, das heißt aus dem Augustin und Luther befreite Gnadenlehre, eine wirksame Entlastungsfunktion in der Gegenwart entfalten. Nicht alles aus sich selbst heraus leisten zu müssen, lustvoll das Glück bereits jetzt auf Erden genießen zu dürfen, wie Heinrich Heine es gegen die verdrießlichen Religionseiferer eingeklagt hat, gleichzeitig aber nicht verzweifeln zu müssen angesichts des nicht realisierbaren, ist der humane, in der und für die Gegenwart auszubuchstabierende Logos des Evangeliums vom menschgewordenen Gott. Aber nochmals, den Logos des Evangeliums sein zu dürfen und am Ende alles auf Gott zu setzen, den Logos des Evangeliums so durchzubuchstabieren, heißt, ihn aus dem Erbe Luthers zu befreien. Denn fünftens, und letzte These, um Anschluss an die kulturelle Moderne eines Robert Gernhardt zu gewinnen, ist theologisch mit der größten Ökumene aller Zeiten zu brechen, und das ist die Ökumene derer, die den Menschen unter das Joch der Sünde gespannt hat. Selbstverständlich wird man theologisch auch nicht einfach aufhören können, von der Sünde des Menschen zu sprechen, solange man mit einem gottgenannten ansprechbaren Du rechnet. Aber es könnte möglich sein, dass es viel komplizierter auszubuchstabieren ist, unter welchen Bedingungen denn überhaupt ein Mensch in die Lage versetzt wird, sündigen zu können. Aber es gibt eine theologisch inszenierte Verfinsterung des Menschen und der Welt, und die hat ganz wesentlich mit diesem Christentumserbe zu tun, die sich gegen den dem Leben zugewandten Juden aus Nazareth versündigt hat. Von daher halte ich einen Robert Gernhardt für einen deutlich frömmeren Menschen als Menschen, die im Erbe Augustins und Luthers noch in der Gegenwart Theologie betreiben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt.